ist es Sünde?
Ja, also.
Der Podcast über Lässlichkeiten, Laster und Lust, diesmal sogar über die käufliche. Denn heute beschäftigen wir uns wieder mit einer Hörerfrage, von der ich weiß, dass sie alle da draußen brennend interessiert.
Ist es Sünde, Sex zu verkaufen?
Man nennt es das älteste Gewerbe der Welt, wobei es natürlich viele andere Berufe gibt, die mindestens genauso alt sind, nämlich Viehhirte, Friseur, Landschaftsgärtner, Lehrer, Priester, Arzt, Bauer, Krankenpfleger, Soldat und sogar Anwalt. Ich habe dieses sehr schöne Zitat gefunden. Ein Anwalt ist ein Angehöriger des ältesten noch existierenden Berufsstandes, denn da er von der Verdorbenheit der menschlichen Natur lebt, machte das erste menschliche Verbrechen Platz für einen Anwalt. Gut, ne?
Zitat von?
Völlig unbekannt.
Gregor Gysi.
Ja, genau. Aber natürlich gibt es die Prostitution schon lange. Was heißt eigentlich Prostitution? Wisst ihr es, ohne nachzugucken?
Ja. Zur Schau stellen.
Wörtlich übersetzt, Pro und Statuere heißt eigentlich zum Stehen bringen. Und nein, Alex, damit ist nicht gemeint, was du denkst. Gemeint ist mit dem Wort nicht das, was man mit den Kunden macht, sondern das, was die SexarbeiterInnen tun, nämlich sich selbst, ja, also den eigenen Körper zum Verkauf, ja, hinstellen, du hast es richtig gesagt, ausstellen. An diesem Missverständnis aber merkt man schon, es sind eigentlich zwei oder sogar drei mögliche Sünden, über die wir hier reden müssen. Ist es Sünde, seinen Körper für Sex zu verkaufen, also die Seite der Prostituierten? Ist es Sünde, Sex zu kaufen, also die Seite der Freier? Und nicht zu vergessen, ist es Sünde, ein Zuhälter zu sein? Da gibt es ja ganz abgesehen von den moralischen Fragen auch interessante juristische Unterscheidungen, was davon wo erlaubt und was verboten ist. Dazu aber später mehr. Wir stellen schleunigst die rituelle Eieruhr, denn auch meine beiden Diakone hier werden nach der halben Stunde bezahlt. Und wir öffnen unser Halbstundenhotel mit dem Bekenntnis. Ich frage erstmal nur nach der einen Sünde. Habt ihr für Sex schon mal bezahlt?
Nee.
Nee. Du?
Nee, ich auch nicht. Aber Anschlussfrage, warum habt ihr noch nie für Sex bezahlt? Es passiert ja doch offensichtlich sehr viel und sehr häufig in diesem Land. Warum wart ihr noch nie bei einer Prostituierten?
Also, eigentlich wollte ich das nicht erzählen, weil es so furchtbar moralisch überheblich klingt. Das will ich aber überhaupt nicht sein, aber ich stelle mir das grauenhaft vor. Die ganze Situation, ich gehe da hin, sprech die an und dann verhandeln wir den Preis und ich glaube überhaupt nicht, ich würde da nie im Leben einen hochkriegen oder so. Mhm. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie man das hinkriegt.
Alex?
Ich habe mir die Frage noch nie gestellt.
Mhm.
Also, weil ich ich bin noch nie in die Situation gekommen.
Mhm.
Wie ist es denn bei dir?
Weil ich immer denke, ein Teil von Sexualität ist, oder was, warum ich das toll finde, ist, ich will ja toll gefunden werden. Also es geht mir ja nicht nur um die technische Seite vom Sex und die Befriedigung, sondern für mich ist es doch ein Lustgewinn, wenn die andere Person Bock auf mich hat.
Ja, das spielt sie dir ja vielleicht gekonnt vor.
Ja, aber
es wäre ein Placebo-Effekt.
Ja, das weiß ich doch immer. Ich habe ja bezahlt oder werde am Ende bezahlen. Und deshalb ist dieser Part, der für mich total wichtig ist, komplett weg.
Okay, wenn wir bei dieser Art von Bekenntnis sind, dann kann ich sagen, mir ist tatsächlich wichtig, dass es meiner Partnerin sexuell gefällt, was ich mache. Davon kann ich erotisch monatelang leben, wenn ich den Eindruck habe, das hat gefallen. Und diesen Eindruck würde ich, wie du schon sagst, ich könnte mir, selbst wenn sie mir das super vorstellt, würde ich mir ja nie sicher sein können, ob das wirklich stimmt. Und ich würde da, was ich suche, gar nicht finden können, glaube ich. So.
Apropos Suchen und Finden, ein Wort muss gleich verborgen werden hier im Podcast. Alex hat sich beim letzten Mal zu viele pastorale Hupen eingefangen. Das kann passieren, wenn man hier pastoral daher schwafelt. Deshalb, Urs, muss er im Verlauf dieses vielleicht hier und da auch halbseidenen, halbstündigen Podcasts welches Wort einbauen?
Schweinehälfte.
Puh, ja, das bin ich gespannt, wie das bei dem Thema hier irgendwo untergebracht werden kann. Ja, kommen wir zur Bibel, zum christlichen Hintergrund. Da gibt es ja eindeutige Aussagen zur Prostitution, oder?
Also, die Bibel ist ziemlich eindeutig. Du hast ja gesagt, es ist eine dreiteilige Frage.
Mhm. Geht es um Sexarbeiterinnen, Freier und Zuhälter?
Also, man kann sagen, in den Briefen, Paulus hat ja so Briefe geschrieben, die ganze Privatkorrespondenz von dem ist ja auch in die Bibel gekommen. Und der war eindeutig gegen Hurerei, sag ich mal, und zu Prostituierten zu gehen. Das war ganz klar. Aber, das muss man immer dazu wissen, das ist ein Kulturkampf, den Paulus gekämpft hat, gegen die vorherrschende griechische Kultur der Zeit. Weil da aus seiner Sicht das christliche Menschenbild beschädigt wurde, weil in der griechischen Kultur durfte ein Hausherr eines griechischen Hauses, also einer Hausgemeinschaft, durfte, ohne dass das als Ehebruch galt, mit einer Hetäre, also mit einer Geliebten, ist noch was anderes als eine Prostituierte, durfte mit Sklaven Sex haben, mit der Hetäre Sex haben und mit der Prostituierten Sex haben. Der durfte also völlig maßlos seine Ehefrau betrügen, ohne dass das irgendwie reglementiert war. Und vor allem bei den Sklaven besonders.
Es war gar kein Betrug nach griechischem
Verständnis. Genau, es war kein Betrug.
Das war völlig in Ordnung.
Genau, und das fand Paulus moralisch verwerflich, das fand er falsch. Und vor allem, es war gegen den Willen der Sklaven. Ne? Bei der Hetäre kann man sagen, und bei Prostituierte ist ja, wird eine Frage sein, die wir auch noch lange diskutieren. Die kriegen ja Geld dafür, machen die das nicht freiwillig und so weiter. Also die waren, dagegen war Paulus, dagegen wollte der, gegen die Sexualmoral der griechischen Kultur, dagegen hat der damals gekämpft. Man darf nie vergessen, bei der Bibel haben wir schon tausendmal gesagt, es geht immer darum, der hat konkrete Leute im Kopf gehabt, gegen die sich seine Schriften richteten.
Und ein ganz anderes Zeit- und Kulturverständnis.
Exakt, ein ganz anderes Zeit- und Kulturverständnis. Und dagegen hat er sich gerichtet und er wollte eine, das ist jetzt bei Paulus schwierig, aber tatsächlich, der hat eine romantische Vorstellung von Liebe gehabt, dass du nur einen Partner haben sollst und dass Sexualität auch dann am besten funktioniert, am göttlichsten ist, am paradiesischsten ist, wenn du sie nur mit dieser einen Person hast. Der glaubt auch, die Qualität von Sexualität wird beschädigt. Das ist längst nicht so schön, wenn du sagst, ich hab's mit der und der. Und natürlich Ungleichbehandlung, das durfte der Mann tun. Die Frau natürlich nicht.
Gibt es andere Stellen außer Paulus, die uns was über Prostitution sagen?
Naja, ich würde sagen, es gibt also viele Erzählungen und Berichte in der Bibel, die von Prostitution berichten.
Auf jeden Fall. Bei Jesus ist das immer ein großes Thema.
Also, es war ein Phänomen oder es war, anders gesagt, völlig normal, dass es in der Gesellschaft zur Zeit Jesu auch zu anderen Zeiten, die in der Bibel Erwähnung finden, Prostitution gab. Mhm. Jesus wandte sich aber vor allen Dingen dagegen, wenn Frauen, und ich bin mir ziemlich sicher, er hätte auch gesagt Männer, dazu gezwungen wurden, ihren Körper gegen Geld aufgrund von Existenznöten und so weiter zu verkaufen. Also immer da, wo das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen gefährdet wurde, wird es problematisch. Gegen Sexarbeit an sich, also zu sagen, überhaupt Sexualität zu verkaufen, beziehungsweise diese zu leben, um es mal so auszudrücken, wird nicht explizit etwas in der Bibel gesagt.
Nee, ganz im Gegenteil. Matthäus 21, 31, da steht eindeutig drin, ich vereinfache das, wenn eine Dirne oder ein Zöllner. Zöllner ist halt mal ganz was Schlimmes, wenn du beim Zoll arbeitest. Also Zöllner, weil ja. Sorry, Holger, aber das ist
genauso schlimm.
Ja. Ist der schlimmste Beruf, den man haben kann in der Bibel. Wenn die glauben, kommen die in den Himmel. Das ist ganz klar. Also wenn die glauben, das heißt eine Beziehung zu Gott haben, wenn die pflegen. So, und das ist übrigens ja in der Bibel immer so. Da steht nicht, du musst so und so oft in die Kirche gehen, du musst Mitglied werden, du musst getauft sein oder so und so weiter. Jesus sagt ganz oft zu Leuten, geh nach Hause, dein Glaube hat dir geholfen. Und nicht, geh in den Tempel, bete, bring Opfer, mach dies, mach das und dann ist alles gut, sondern geh nach Hause, dein Glaube hat dir geholfen. Und so ist es bei Dirnen auch, das ist ganz klar, also Dirnen, ne, Prostituierte, die, wenn die glauben, ist alles okay.
Da habe ich eine wichtige Anschlussfrage, weil oft schickt ja Jesus irgendwie Leute nach Hause und sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Manchmal sagt er, und sündige fortan nicht mehr. Und manchmal lässt das weg und das ist ja manchmal sehr, sehr bedeutsam, weil er dadurch sagt, das war eine Sünde, was du getan hast und das andere, ja, wenn das weglässt, wird es wohl keine Sünde gewesen sein. Wisst ihr, wie das bei der Prostitution ist?
Bei den Dirnen ist mir das nicht bekannt. Ich glaube, das hat er da auch nicht gesagt.
Jesus sagt in der Bibel zweimal, sündige nicht mehr. Einmal zu einem Mann, den er von seiner Krankheit befreit hat und einmal zu einer Frau, die die Ehe gebrochen hat. Beide Begegnungen sind im Johannesevangelium überliefert. Seine Aufforderung ist eine liebevolle Einladung zu einem bewussten Neubeginn.
Das wundert mich doch aber jetzt sehr stark, dass eine Institution, die sagt, Sexualität soll eigentlich nur innerhalb der Ehe stattfinden, dann ja eigentlich in ihrem Gründungsdokument relativ liberal mit Prostitution umgeht. Oder habe ich euch jetzt missverstanden?
Nö, gar nicht. Wundert dich das wirklich? Also Sexualität ist ja vor allen Dingen in amtskirchlichen Kreisen sehr früh schon so als Thema abgetan worden. Also überall da, wo es um die kultische Reinheit ging, ja, da durften natürlich Körperlichkeiten nicht am Platz sein.
Ja, aber deshalb wundert es mich, dass man sagt, ne, Sex ist für die Ehe da und ach, Prostitution, ja gut, so schlimm ist das jetzt nicht. Das müsste da doch ein Top-Thema mit sein und das durchweg verboten ist.
Ja, haben sich hier natürlich wieder Argumentationslinien verselbstständigt und du findest zwischen der einen und der anderen nicht immer die Logik.
Mhm. Ja, und ehrlich gesagt, was verteufelt wurde, man hat die Frau hier zum Täter gemacht. Zur Täterin, was sie ja nun definitiv nicht ist, das können wir bei der gesamten Geschichte der Prostitution über alle Jahrhunderte hinweg sehen. Ich halte es da mit Elisabeth Bardier, die hat gesagt, seit die Menschheit existiert, sind es die Männer, die Frauen Sexualität aufzwingen. Ja. Und genau so ist es. Und die Kirche hat an diesem Bild, die Frauen wären irgendwie daran schuldig, weil sie verführen, ordentlich mitgewirkt. Also man weiß zum Beispiel, dass spätantike Bischöfe gesagt haben, eigentlich müsste ich diese ganzen Männer hier alle exkommunizieren, also alle aus der Kirche rauswerfen, weil die alle fremdgehen, weil die alle zu Prostituierten gehen. Ich kann das nur nicht machen, weil dann habe ich ja quasi alle rausgeworfen.
Es ist noch gar nicht so lange her.
Das Problem ist too big to fail.
Genau, too big to fail. Und da muss man sagen, wenn man jetzt so einen höheren Anspruch hat wie das Christentum, gibt es kein too big to fail. Da muss man sagen, dann fliegen eben alle raus, wenn man mit Rausschmeißen arbeiten will. Ne?
Das war ja übrigens auch in der Aufarbeitung oder im Umgang mit dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche so ein gängiges Argumentationsmuster, was entlarvt wurde, mit dem Täter von anderen, den sogenannten Beiständern, geschützt wurden. Also zum Beispiel, klassisch, habe ich häufiger gehört, ja, die Pastoralreferentin, dieses und jene junge Mädchen, die haben sich aber ja auch wirklich sehr aufreizend angezogen. Oh, ja.
Ach Gott,
also,
ja,
das war natürlich nicht in Ordnung, aber es war natürlich auch ein wenig provoziert. Mhm. Und das ist, Urs, also korrigier mich, aber das ist genau diese Argumentationsform, die du da gerade ansprichst, ja. Denn es gibt natürlich noch überhaupt niemandem das Recht, einer Frau, egal wie sie sich anzieht oder eben nicht anzieht, Sexualität aufzuzwingen.
Wichtiger Punkt, wir wollen nicht zu weit wegkommen von der Prostitutionsfrage, um die es geht. Auch wenn wir eigentlich immer erst am Ende des Podcasts fragen, ist es Sünde, machen wir hier mal kurz eine kleine Runde, weil wir drei Phänomene haben, über die wir reden müssen. Also, damit das klar ist, zeichnet sich gerade so ein bisschen ab, ist es Sünde, sich zu prostituieren?
Auf keinen Fall.
Nein, ist es nicht.
Ja, sage ich auch nicht. Ich habe immer gedacht, wir sind ja eine liberale Gesellschaft, da muss man das auch erlauben. Das ist eine freie Entscheidung, was man mit seinem Körper macht. Auch wenn ich es natürlich jetzt nicht so gut fände, wenn meine Tochter den Beruf ergreifen würde. Ich bin dann aber doch stutzig geworden, als ich von den Schweden hörte. Mhm. Denn Skandinavien sehen da wir immer als...
Bin ich auch oft stutzig.
Ja. Ist ja eher so ein, wo man denkt, oh, das ist sehr viel liberal und so, aber Prostitution komplett illegal seit 25 Jahren. In Deutschland sehr interessante Rechtslage. Weißt du, wie die Rechtslage ist?
Nee.
Prostitution ist erlaubt, Zuhälterei ist verboten.
Ah.
Ja? Mhm. Und freier sein darf man auch.
Ja.
In Deutschland.
Ja, ja.
Es gibt andere Länder, wo das verboten ist.
Genau, in Frankreich ist seit 2016 Prostitution, also Sex zu verkaufen, straffrei. Sex zu kaufen wird aber bestraft mit intensiven Geldstrafen. Und ich glaube, im Wiederholungsfall gibt es sogar noch mehr als Geldstrafen.
Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch an die RTL-Sendung Der heiße Stuhl erinnern?
Ja!
Da wurde so in den 90er Jahren ja immer so Rambazamba-Themen, wo es ordentlich für Stress sorgen sollte.
Das heißt Rambozambo.
Ja, genau.
Richtig.
Damit die Quote da auch stimmte. Ich erinnere mich da an Diskussionen, in denen Sexarbeiterinnen lautstark für ihre Rechte und vor allen Dingen gegen ihre Ächtung eintraten und sich nicht von anderen Frauenrechtlerinnen erklären lassen wollten, sie seien ja unfrei. Ja? Aber 30 Jahre später lese ich immer wieder diese Zahl. 90% der Frauen sind keine selbstbestimmten Sexarbeiterinnen, ja, sondern arbeiten unter irgendeiner Form des Zwangs. Und das ist eine Zahl, die mich total schockiert und mich abbringt von dem, was ich eingangs gesagt habe, dass ich dachte, wir sind eine liberale Gesellschaft. Ja, wenn das jemand machen will, dann muss das auch ermöglicht werden. Unsere neue Regierung könnte sein, dass die unsere Rechtslage ändern wollen. CDU, CSU ist für ein Verbot der Prostitution.
Also, Freiheit ist ein hohes Gut, bin ich vollkommen bei dir. Und natürlich gibt es Frauen, die das bestimmt ganz freiwillig machen und sozusagen da im Edel-Escort-Bereich super viel Geld kriegen, ist ja auch mein Ding.
Männer auch.
Das mag es alles geben. Und die damit völlig mit sich im Reinen sind, alles mega gut.
Wenn die Zahlen stimmen, 10%.
10%, genau. Halte ich sogar für viel. Aber es gibt ja andere Zahlen, ne? Und die sind unglaublich. Also 2/3 aller Prostituierten, Männer wie Frauen, sind, oder nee, bei Frauen, 2/3 aller prostituierten Frauen wurden bereits während ihrer Arbeit vergewaltigt und mehr als 50% sind fünfmal vergewaltigt worden. Die Zahlen stammen von Solvodi, das ist so ein von einer katholischen Ordensfrau gegründete Organisation, die sich um Menschen in der Prostitution kümmert, vor allem aber um Frauen. Die Sterberate von Prostituierten ist 12-mal höher als bei anderen Berufen, also das ist die frühzeitig früher versterben. Die Mordrate, dass die ermordet werden, ist 20-mal höher als bei anderen Berufen im Schnitt. 92% haben in dieser Arbeit sexuelle Belästigung erlebt. Da höre ich sie jetzt alle, ja, ne? Das ist nämlich genau das. Die stehen da ja, die bieten sich ja an. Natürlich darf ich dann, hey, das gehört doch zum Spiel dazu, dafür habe ich bezahlt. Nein, Digi, hast du nicht. Du hast nicht dafür bezahlt, die dumm anzumachen. Auf gar keinen Fall. Die kriegen Krankheiten, ich höre dann auch auf, aber die kriegen Krankheiten. Natürlich sexuelle Krankheit, also Geschlechtskrankheiten. Natürlich so, aber auch zum Beispiel sowas wie, so viele müssen sich vor Ekel erbrechen bei dem, was sie erlebt haben, dass die chronische Magenprobleme und Probleme mit der Speiseröhre bekommen in einem riesigen Prozentsatz, weil die ständig sich vor Ekel erbrechen müssen und so weiter und so weiter. Und wenn man dieses Maß, ich erzähle das, weil das wichtig ist, wenn man sich dieses Maß anleiht, was Solvodi zeigt, dann muss man sagen, dann muss hier die Freiheit vielleicht doch einen Schritt zurückgehen, weil dieses Leid derart grauenhaft riesig ist, dass man das nicht, nee, das kann man nicht einfach ignorieren.
Das würde, was du aber gerade jetzt gesagt hast, einige Punkte würden auch, finde ich, dagegen sprechen, Prostitution zu kriminalisieren, weil einige der Punkte, gerade wenn es um Gewalt geht und so weiter, würden ja noch verschärft, wenn das jetzt weiter ins kriminelle Milieu abrutschte, oder?
Nein, das glaube ich nicht. Also es verändert sich gar nicht, weil die Frauen, also im Gegenteil, ich würde sogar anders sagen, diese Statistik zeigt, nur weil es Prostituierte gibt, gibt es nicht weniger Vergewaltigungen, weil die werden ja auch vergewaltigt. Die werden ja auch vergewaltigt. Da sind ja schon Männer, die losgehen und Geld bezahlen und die ja scheinbar eine Lösung für ihren sexuellen Überdruck gefunden haben und die vergewaltigen dann da trotzdem, wenn sie auf eine treffen, die sagen, nee, mit dir will ich nicht. Oder die sagen, irgendwie auf die und die Praktik will ich mich gar nicht einlassen, das war nicht Teil unseres Deals und dann passiert es ja trotzdem.
Und wie frei sind sie wirklich? Also das ist ein drastisches Thema, aber wenn du so etwas beschreibst, wie sie müssen sich vor Ekel erbrechen, dann muss doch die Frage zugelassen werden, ja, wollen sie das dann wirklich? Hat das noch wirklich etwas mit Selbstbestimmung zu tun oder gibt es dahinter nicht doch irgendeinen latenten Zwang, den sie sich ja möglicherweise sogar selber auferlegen? Finanzielle Gründe oder.
Ja, wirtschaftliche Not ist natürlich einer der Hauptargumente.
Zweite und wahrscheinlich unkomplizierteste Runde der Abfrage, ist es Sünde, ein Zuhälter zu sein?
Absolut ja.
Ja.
Ja, deshalb dachte ich, dass wir das so schnell abhandeln können. Kommen wir zum dritten Punkt. Ist es Sünde, für Sex zu bezahlen? Denn wir haben da in anderen Folgen viel drüber gesprochen. Es wird immer moralisch schwierig, wenn wir aus einem Menschen ein Objekt machen. Das war schon ganz oft Thema und das tun wir ja hier doch, oder nicht?
Ich möchte mit einem Beispiel
bitte
antworten. Ich hatte beruflich sehr oft mit Menschen in pflegenden Berufen zu tun. Habe ich an dieser Stelle, glaube ich, das ein oder andere Mal schon erwähnt.
So Kurse gegeben für Krankenschwestern und Pfleger, ne?
Ganz genau. Unter anderem auch für Menschen, die in Senioreneinrichtungen arbeiteten. Mhm. Und die haben mir erzählt, dass es für ganz viele, sowohl Männer als auch Frauen in Seniorenheimen, ein großes Problem war und ist, sich nicht mehr sexuell ausleben zu können. Mhm. Und es gibt nicht alle, aber es gibt nicht wenige Einrichtungen in Deutschland, die dieses, ja, ich nenne es mal Problem erkannt haben und Prostitution ermöglichen, beziehungsweise auf Sexarbeit zurückgreifen. Prostitution ist in diesem Fall, glaube ich, das falsche Wort, aber auf Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter zurückgreifen, um
die in die Einrichtung kommen.
Die in die Einrichtungen kommen, ja. Und eben sexuelle Dienste für diese alten Menschen anbieten.
Es bleibt im Raum die Frage, ob die Sexarbeiterin, der Sexarbeiter ein Objekt ist.
Richtig. Bleibt im Raum, dafür zu bezahlen, also ich bin jetzt auf der Seite des zahlenden Menschen, würde ich an der Stelle mit Nein beantworten.
Das gibt es ja zum Beispiel auch beim schwerst mehrfachbehinderten Menschen, die also eben nicht alt sind, sondern jung und die quasi aus sich selbst heraus gar keine Möglichkeit haben, Sexualität auszuleben, weil die geistig schwerst mehrfach behindert sind und trotzdem diesen Trieb natürlich in sich haben, sexuelle Bedürfnisse haben. Und da heißt das, glaube ich, irgendwie Sexassistentin oder so, die dann speziell nur dafür sexuelle Handlungen mit diesen Menschen vollführen und die dann sich tatsächlich eher als medizinisches Personal wahrnehmen.
Und sogar wissen, dass sie einen guten Dienst tun. Das ist jetzt vielleicht etwas konstruiert.
Ja, aber der Unterschied ist, das sind ja in der Regel alles Leute, denen kann vieles von dem, was ich eben aufgezählt habe, nicht passieren, weil das Gegenüber körperlich in aller Regel gar nicht dazu in der Lage ist, dich zu überwältigen und dich so zu missbrauchen, dir groß Gewalt anzutun. Also bei den Beispielen, die ich aus Dokumentationen vor Augen habe, wäre das gar nicht möglich gewesen. Also dieser Mensch hat wirklich komplett die Kontrolle.
So eine Art Sexualpflegerin?
Sowas gibt es. Eine wichtige Frage, finde ich, ist es, inwiefern, und die kann ich schwer lösen. Wir alle wissen das, die hier sitzen und die meisten, die zuhören, das Bedürfnis nach Sexualität ist ja viel mehr nur als sexuelle Gier, sondern ist schon ein Grundbedürfnis des Menschen. Ich glaube, das kann man nicht bestreiten. Und es gibt Leute, die finden keinen Partner, keine Partnerin, der das mit ihnen machen will. Inwiefern kann man dem ernsthaft verwehren, real oder moralisch, dies sich durch Geld zu erkaufen, diese Erfahrung sich durch Geld zu erkaufen? Oder muss man dem sagen, Pech gehabt, keine Kekse für dich.
Aber natürlich hat Christoph recht, wenn er die Frage stellt, ja, aber trotzdem mache ich den anderen, wer auch immer es ist, zum Objekt.
Gut, da könnte man sagen, wenn ich Rückenschmerzen habe,
ja,
und Rückenschmerzen habe und ich brauche einen, der mich massiert, begebe ich dem Geld, dann ist der auch mein Massagegerät. Mhm. Ne?
Ja.
Das, und da würde ja niemand auf die Idee kommen, ne? Es geht hier.
Nee, aber ich bin da nicht mit dem intim, ne?
Genau, ich bin nicht mit dem intim und ich würde ihn, es kommt ja auch immer darauf an, sehe ich in diesem Menschen einen Gegenüber, der das für mich tut?
Oder nur ein rohes Stück Schweinehälfte?
Genau, es könnte auch einfach eine Gummipuppe sein, ne? Mhm. Und das ist irgendwie netter mit der, weil es noch die ideale Gummipuppe nicht gibt. Wie behandle ich den? Und da kommen wir zum Beispiel zu diesen Flatrate-Bordellen, die ja mit Recht verboten sind, weil da der Gedanke dahinter ist, so, und die nächste, und die nächste. Ich bin mal auf YouTube eine ganze Zeit einer Prostituierten gefolgt, die da viel Videos über ihre Arbeit gemacht hat. Mhm. Und da sind auch wirklich viele Frauen, die das als was sehr Positives beschreiben, die sagen, das ist mein Leben, ich habe mich dafür entschieden, ich finde das gut. Interessant ist, diese Prostituierte, die ich da erlebt habe, die hat am Anfang sich genauso dafür eingesetzt, das ist meine Freiheit, ich will das tun. Und die hat sich über die Jahre gewandelt. Die hat gesagt, das hat auch was mit mir gemacht, das hat mich psychisch beeinflusst, das war nicht für meine psychosoziale Gesundheit, das wusste ich mit 20 nicht, was das für, auf mich für eine Wirkung hat und die jetzt eher dagegen ist. Die das nicht verteufelt, aber eher dagegen ist. Und die hat das aber so beschrieben, die hat gesagt, sie hat vor allem das gerne gemacht für Männer, die völlig verzweifelt sind und sagen, ich habe seit 15 Jahren keinen Sex mehr gehabt und ich habe so eine Sehnsucht. Und wo sie dann beschrieben hat, die sind vor Rührung danach ihr noch 20 Minuten in den Arm gelegen, weil die das erfahren machten und das so wundervoll schön fanden. Trotzdem, die Zahlen, auch die du genannt hast, sind gewaltig. Das Leid von Prostituierten, auch welchen, die das freiwillig tun, freiwillig, ich mache Anführungszeichen in der Luft, aus Not heraus, was auch immer, sind so gewaltig, dass ich das nicht einfach so sagen kann, ja, das ist halt so. Ne? Und ich habe zu oft den Spruch gehört, Männer sind halt so, Männer müssen ihren Druck abbauen. Selbst die Kirche hat das im Mittelalter so gesehen. Es gab ja Männer, die nicht heiraten durften, weil die nicht genug Geld hatten, um eine Familie zu ernähren. Da hat die Kirche gesagt, ja, es ist wichtig, dass Prostituierte gibt, damit die den Überdruck abbauen können.
Aber wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, würdest du sagen, es kann moralisch höherwertiger sein, für Sex zu bezahlen, und das Gegenüber aber trotzdem als vollwertiges Gegenüber, dass man miteinander in die Kiste steigt, die eine Person kriegt dafür Geld, aber ich achte dich deswegen nicht geringer, ist höherwertiger, als wenn ich meinen Masseur scheiße behandle.
Ja, es ist das würde ich schon sagen, weil wenn du in dem anderen den Menschen siehst, das ist immer total wichtig. Trotzdem ist diese Person, wenn du da drin den Menschen siehst und die ganz toll behandelst und liebst und nett zu dir bist, die ist aber in einem System von Flatrate.
Das ist überhaupt nicht die Frage. Das haben wir
schon. Hast du trotzdem was Problematisches gemacht?
Ja. Aber glauben wir, dass es eine Situation gibt, in der man für Sex bezahlt und das ist für alle Seiten okay? Oder hören wir aus dieser Erfahrung der Frau, von der du von YouTube erzählt hast, die ja am Ende sagt, aber es hat mir trotzdem nicht gut getan?
Es fällt mir ganz schwer, wenn ich mir vorstelle, ich hätte noch nie Sex gehabt und ich spüre diese Sehnsucht danach, Sehnsucht, und ich finde wirklich keine Möglichkeit, das mit jemandem ausleben zu können, fällt es mir ganz schwer, dem zu sagen, ja, dann hast du halt Pech gehabt und dann darfst du diesen Weg auf keinen Fall gehen. Fällt mir schwer, aber trotzdem würde ich sagen, du darfst ihn nicht gehen, weil das System so furchtbar, furchtbar, furchtbar für die meisten Frauen ist.
Ich würde sagen, weil die Gefahr einfach zu groß ist, dass man doch irgendwie, auch wenn es nicht so wirkt, auf den ersten Blick, dass da doch irgendwelche Zwänge vorliegen.
Das Leid ist einfach zu groß.
Also ich würde sagen, ja, wenn alle Faktoren, so wie du sie gerade beschrieben hast, ne, eindeutig zu 100% mit ja, es ist in Ordnung zu beantworten wären, ginge das.
Wir sind am Ende unserer halben Stunde angelangt. Deshalb jetzt die finale Frage. Ist es Sünde, Sex zu kaufen?
Ein ganz bitteres Ja.
Alex.
Ich bin auch bei Ja.
Ich fürchte, in den meisten Fällen ja. Und wir müssen hier leider wieder den Punkt machen, den wir bei so vielen Themen machen, weil es ja ganz oft gedankenlos ist oder man sich eben dann doch selbst was vorlügt. Aber was ist eure Meinung zum Thema? Das interessiert uns natürlich brennend. Schreibt es uns gerne. Ihr findet in den Shownotes einen Kontakt, unter dem ihr uns erreichen könnt, auch wenn ihr selbst ein Thema vorschlagen wollt. Hier hat es heute keine pastoralen Hupen gehagelt. Das Thema war einfach doch viel zu ernst. Wir gucken beim nächsten Mal, wer wo irgendwelche Wörter wieder einbauen muss. Vielleicht bei diesem Thema.
Ist es Sünde, Reality-TV zu gucken?
Bis dahin alles Gute. Tschüss.
Ist es Sünde?
Ja, also.
Ist es Sünde ist eine Produktion von Thiemann TV im Auftrag der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Redaktion Urs von Wulfen. Sprecherin Manuela Reiser. Musik Johannes Kraas. Ton und Schnitt Johannes Kasser.